Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Und zwar sind wir immer noch in Kapitel 4 und wollen uns heute mit dem Abschnitt ab Vers 9 beschäftigen. Ich lese Offenbarung 4 ab Vers 9. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, wir hatten uns das letzte Mal schon beschäftigt mit den lebendigen Wesen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es Engelwesen sind, die hier Gott anbeten. Und wir lesen jetzt hier, wie auch die 24 Ältesten in den Lob Gottes einsteigen, wie sie auch niederfallen und Gott anbeten und Gott loben und preisen. Und wir haben uns damit auch schon ausführlich beschäftigt, dass die 24 Ältesten letztendlich für die Gemeinde stehen. Dass also die Entrückung bereits geschehen ist, dass die Gemeinde im Himmel ist und dass die Gemeinde hier einstimmen darf, Gott zu loben und Gott zu preisen. Und wenn wir nochmal das ganze Kapitel betrachten und auch Kapitel 5, was wir dort noch sehen werden, dann sehen wir, dass hier wirklich die Anbetung Gottes im Vordergrund steht. Gott wird angebetet, wir sehen dann in Kapitel 5, das Lamm wird angebetet. In diesen beiden Kapiteln steht nicht die Fürbitte im Vordergrund, sondern es steht wirklich die Anbetung Gottes im Vordergrund. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir mitnehmen können aus diesen Kapiteln, und darauf möchte ich dann später auch noch mal eingehen. Wir haben uns schon damit beschäftigt, aber wir wollen das noch mal anschauen, dass auch wir Gott anbeten. Ja, der Vater sucht wahre Anbeter. Er sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, und dass das auch unser Bestreben sein darf. Natürlich hat im Gebet alles seinen Platz. Wir dürfen unsere Bitten vor Gott bringen. Wir dürfen Fürbitte tun. Alles hat seinen Platz. Wir sehen das zum Beispiel am Vater Unser, wo ja alles dabei ist, sozusagen in diesem Gebet, dass sein Name geheiligt wird, also Anbetung, ja, dass für die Bedürfnisse gebetet wird, dass für das Reich Gottes gebetet wird, dass das Reich Gottes kommen soll. Somit ist das alles richtig und gut, aber hier sehen wir, es gibt hier eine Situation im Himmel, wo eben die Anbetung Gottes im Vordergrund steht, und deswegen ist es auch gut, dass wir als Gläubige einen Rahmen haben, wo wir einfach Gott anbeten. Ja, das ist zum Beispiel, wenn wir sonntags zusammenkommen, dann ist es uns sehr wichtig, dass wir da Zeit für die Anbetung Gottes haben und wo wirklich die Anbetung im Vordergrund steht und nicht, dass wir um dieses und jenes bitten, sondern wirklich ihn anbeten, einfach für das, was er ist, wie er ist und für das, was er getan hat, und das natürlich auch in Verbindung mit Dank, und wir werden auch hier sehen, dass hier auch Dank mit zum Ausdruck gebracht wird. Wir sehen hier jetzt erstmal, wie Gott hier genannt wird. Das heißt, jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Gott ist derjenige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Er ist ewig von der Eigenschaft her. Und in diesem Sinne unterscheidet er sich natürlich von uns. Er unterscheidet sich allgemein von den Geschöpfen, und auch Mose bringt das zum Ausdruck im Psalm 90, da heißt es: Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Er ist der in sich selbst Seiende, er ist derjenige, der schon immer existiert hat und der immer existieren wird. Er hat keinen Anfang. Es ist nicht so, dass in einem Moment X in der Zeit Gott anfing zu existieren, er existierte schon immer. Wir Menschen, wir wissen, dass wir einen Anfang haben. Gott hat uns geschaffen. Das ist unser Anfang. Wir wissen, dass wir als Menschen natürlich eine unsterbliche Seele haben. Das heißt, wir werden kein Ende haben. Entweder wir verbringen die Herrlichkeit bei Gott und sind alle Ewigkeit bei ihm und dürfen uns freuen an seiner Gegenwart, oder wir werden verdammt und wir kommen in die ewige Verdammnis. Aber auch das wird etwas sein, was kein Ende hat. Das heißt, Gott hat uns so geschaffen, dass wir nicht aufhören werden zu existieren, aber wir haben natürlich einen klaren Anfang, während hier Gott anders ist. Und wenn wir jetzt die Schöpfung natürlich allgemein betrachten, unsere Welt, dann sehen wir natürlich auch, dass die Schöpfung sowohl einen Anfang als auch ein Ende hat. Ja, diese Welt wird hinweggetan, der Himmel wird hinweggetan, es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Gott ist über dem allen, er ist über der Zeit. Er selbst hat die Zeit überhaupt erfunden, kann man sagen, weil er der Urheber aller Dinge ist. Deswegen hat er auch die Zeit erfunden. Also eine Eigenschaft, und hier möchte ich auch daran erinnern an die Eigenschaften Gottes und die Predigten über die Namen Gottes, dass diese Predigten sich natürlich auch eignen, Gott anzubeten dafür, was er ist. Einfach ihn besser kennenzulernen, seine Eigenschaften besser kennenzulernen und ihn dafür zu loben und zu preisen. Weil es kann natürlich auch sein, dass wir sagen, okay, wir verbringen jetzt Zeit mit Anbetung, ich will jetzt Gott einfach mal anbeten. Und dass wir ziemlich schnell an unser Ende kommen und wissen nicht mehr, ja, für was soll man ihn jetzt noch anbeten. Alles, was uns eingefallen ist, haben wir gebracht. Und dazu kann es natürlich hilfreich sein, wenn wir bestimmte Bibelstellen kennen, wo es um Eigenschaften Gottes geht und diese auch aufschlagen und auf Grundlage dieser Bibelstellen dann ihn anbeten. Die Psalmen können natürlich da helfen, aber es gibt viele andere Bibelstellen, wo uns diese wunderbaren Eigenschaften Gottes genannt werden, und das sind Bibelstellen, die uns dann wirklich ins Gebet bringen können. Nun, was lesen wir hier Interessantes über diese 24 Ältesten? Es heißt nämlich hier, sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Ja, was soll das? Sie haben offenbar Kronen und werfen diese Kronen nieder vor dem Thron. Und wir haben uns schon beschäftigt mit den Kronen. Ich möchte daran erinnern, dass Kronen immer wieder aufgeführt werden als etwas, was zum Beispiel den Überwindern zuteil wird, was den Märtyrern zuteil wird, also eine Belohnung von Gottes Seite, eine besondere Ehre, die Gott den Gläubigen erweist. Und ja, wenn wir uns jetzt das vorstellen, diese Ältesten haben Kronen. Und Kronen sind ja etwas, wenn wir jetzt einen weltlichen König anschauen, der eine Krone aufhat. Wir wissen, Menschen mit Macht, die werden oft stolz, bilden sich etwas darauf ein, sagen sich, ich bin ein wunderbarer Herrscher und habe dieses Reich oder wie auch immer, wenn es Politiker sind, habe diesen Einflussbereich. Also die Gefahr ist da, dass man sich etwas drauf einbildet. Und das kann tatsächlich auch im Glauben so sein. Es kann sein, dass der Herr dich gebraucht, um ein Segen zu sein für andere, dass du das Wort ausstreuen darfst, dass du Gläubigen dienen darfst und einfach merkst, dass dein Dienst einen Unterschied macht, dass dein Dienst tatsächlich etwas bedeutet für die anderen. Und das hoffe ich natürlich für jeden von euch, dass das der Fall ist, und wenn es nicht der Fall ist, dass es der Fall immer mehr sein darf, dass ihr den anderen dienen dürft, dass ihr ein Segen sein dürft für viele, denn dazu hat Gott uns ja berufen. Aber wenn wir dann merken, das ist der Fall, kann es natürlich sein, dass wir sagen, das habe ich ja mal wieder gut gemacht, ja, da habe ich dem Bruder oder der Schwester gut weitergeholfen, dass wir also tatsächlich, obwohl es natürlich durch den Herrn gewirkt ist, dass wir uns etwas darauf einbilden. Und wir sehen hier die Haltung der 24 Ältesten, und das sollte die Haltung eines jeden Gläubigen sein. Die Haltung nämlich, dass sie alles Gott zu verdanken haben. Und das ist auch die plausibelste Erklärung, warum sie ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron, weil sie wissen, sie haben diese Krone von Gott empfangen. Sie wissen aber, dass was auch immer Gutes gewirkt worden ist durch ihren Dienst, dass das vom Herrn kommt und nicht von ihnen selbst. Dass sie alles Gott zu verdanken haben, demjenigen, der das Wollen und das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Es gibt nichts, wo wir nachher in der Herrlichkeit sagen können, da kann ich mir auf die Schulter klopfen und kann mir etwas drauf einbilden, sondern wir haben es dem Herrn zu verdanken. Und so werfen sie ihre Kronen nieder, um zu sagen, ja, wir haben diese Kronen bekommen, Und es ist eine große Gnade, dass wir diese Kronen bekommen haben und dass wir mit Gott herrschen dürfen, dass es tatsächlich der Fall ist. Aber wir bilden uns nichts drauf ein, sondern schreiben alles dem lebendigen Gott zu und nichts uns selbst. Und das müssen wir lernen, auch als Gläubige, dass wir dem Herrn alles zuschreiben und nichts uns, nicht mal ein kleines bisschen. Denn wenn wir ein kleines bisschen uns selbst zuschreiben, dann haben wir da eine Tür aufgemacht für Stolz und für Selbstüberhebung. Der Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eine Tatsache, die wir immer wieder neu lernen müssen, wo wir uns immer wieder neu darauf zurückbesinnen müssen. Und wir sehen das, ja, dass Gott alle Ehre gebührt, nicht nur in unserem Dienst, sondern schon davor. Und da ist natürlich Römer 9 bis 11 ein sehr guter Abschnitt, den man studieren kann zu dem Thema. Da heißt es nämlich, Römer 9, Verse 15 bis 16, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also wenn es im Glauben schon der Fall ist, dass wir nichts uns selbst zuschreiben dürfen, dass wir alles Gott zu verdanken haben. Also das ist schon im Glauben so, und das, obwohl wir Kinder Gottes sind, obwohl der Geist Gottes in uns wohnt, obwohl wir von Neuem geboren sind, ist das so, dass wir sprechen sollen, wir sind unnütze Knechte, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Ja, wenn das sogar im Glauben so ist, wie viel mehr bei Ungläubigen, die den Geist Gottes nicht haben, die tot sind, sagt uns die Bibel, in Übertretungen und Sünden. Und ein Toter sagt nicht, ich werde jetzt lebendig, sondern er ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Und so sehen wir das eben sehr ausführlich beschrieben, in diesem Abschnitt, natürlich auch im Epheserbrief, in vielen anderen Bibelstellen, dass Gott souverän ist und dass Gott seine Gnade erweist, wie er will. Und hier steht ausdrücklich, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also nicht der Wille des Menschen ist entscheidend, ob jemand zum Glauben kommt, sondern Gottes Erbarmen. Und dann könnte man ja fragen, ja, aber wenn jemand doch zum Glauben kommen will, lässt Gott ihn dann nicht zum Glauben kommen? Die Frage ist, will das jemand? Ja, die Bibel, sie spricht sehr deutlich von der Verdorbenheit des Menschen. Sie spricht davon, dass die Menschen von Anfang an verdorben sind, dass sie in Sünde geboren werden, dass sie verdorben sind und dass der Wille des Menschen natürlicherweise auf den Teufel ausgerichtet ist. Das sagt Jesus ganz klar in Johannes 8. Ja, darauf ist der Wille des Menschen ausgerichtet und eben nicht auf Gott. Das heißt, die Situation gibt's gar nicht, dass jemand wahrhaft nach der Wahrheit sucht, ohne dass Gott wirkt im Leben. Keiner fragt nach Gott, sagt uns die Bibel, von sich aus. Das heißt, dass jemand anfängt zu fragen und zu suchen, das hat er schon Gott zu verdanken. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Nun einfach noch kurz als Ergänzung dazu. Manche sagen, Römer 9 bis 11 bezieht sich nur auf das Volk Israel. Dort irgendetwas abzuleiten für uns wäre falsch, weil es heilsgeschichtlich nur um Israel geht. Da muss man natürlich sagen, der Anlass für diesen Abschnitt ist natürlich, dass Paulus Ausführungen über Israel macht. Das ist der Anlass, warum er anfängt, diese Ausführung zu machen. Er macht dann aber sehr allgemeine Aussagen, die sich nicht nur auf das Volk Israel beziehen. Und das sehen wir auch ausdrücklich, wenn wir zum Beispiel ab Vers 22 lesen. Da heißt es folgendermaßen, wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Das heißt, diese Aussagen, die er tut über diese Gefäße, ja, die einen Gefäße des Zorns, die anderen die Gefäße seines Erbarmens, seiner Gnade, sind allgemeine Aussagen. Der Anlass für die Ausführung über die Souveränität Gottes ist das Volk Israel, aber er macht dann allgemeine Aussagen über die Art und Weise, wie Gott handelt, wie Gott rettet, wie Gott Menschen zur Umkehr bringt. Und da sehen wir, dass Gottes Souveränität und Gnade im Vordergrund steht. Und ein weiterer Punkt, der natürlich gesagt sein muss, ist, dass sich diese Aussagen über Gottes Souveränität und die Erwählung durch die Bibel ja durchziehen. Und wenn wir studieren, was sagt die Bibel über den Willen des Menschen, dann sehen wir, dass es sehr schlecht um den Willen des Menschen bestellt ist. Er ist nämlich betroffen vom Sündenfall, betroffen von der Verdorbenheit. Und wenn Gott es daran festgemacht hätte, ob jemand gerettet wird, würde niemand gerettet werden. Weil wenn Gott in die Zukunft schaut, die Menschheit anschaut und sich fragt, ja, wer will denn freiwillig zu mir kommen und diesen dann erwählen würde, würden alle verloren gehen, ohne Ausnahme. Es würden alle Menschen in die Hölle kommen, weil damit ein Mensch eben anfängt zu wollen, muss Gott wirken. Das heißt, Gott zwingt niemanden dazu, zu glauben, aber er wirkt durch seine Gnade auf den Willen des Menschen ein, so dass der Mensch will, dass er freiwillig kommen will. So kann man es ausdrücken. Aber auch hier haben wir dann dieses Prinzip, es liegt an der Gnade Gottes. Das heißt, wir können uns nicht rühmen, nicht auf die Schulter klopfen, dass wir in der Herrlichkeit mal sein werden, weil wir haben es Gott zu verdanken. Ja, wir können uns da auch nicht selbst zuschreiben. Und im Dienst für den Herrn, auch da haben wir alles ihm zu verdanken und dürfen uns nicht selbst zuschreiben. Was natürlich jetzt den Dienst angeht, gilt natürlich auch das, was wir jetzt gehört haben, die letzten Wochen in den verschiedenen Predigten, dass uns das Wissen um die Souveränität Gottes in keinster Weise dazu bringen sollte, dass wir passiv werden, uns zurücklehnen und sagen, dann lasse ich mal Gott machen, sondern es heißt, dass wir aktiv werden, dass wir wissen, Gott ist souverän, er kann Gefäße wie uns gebrauchen, er kann solche gebrauchen, die von sich aus zu nichts Nütze werden, in seiner Souveränität kann er Dinge verändern durch uns, kann er uns als Werkzeuge benutzen. Das heißt, das Wissen um die Souveränität Gottes soll uns dazu bringen, dass wir umso eifriger sind, umso mehr Vertrauen auf seine große Macht und Majestät, auf sein Wirken, uns in Bewegung setzen und im Glauben und im Vertrauen handeln, dass Gott uns genau dazu berufen hat, dass wir ihm dienen sollen, dass er uns dazu bestimmt hat und dass er tatsächlich ans Ziel kommen wird und das auch tun wird, weil es auf seinen Grundlagen, auf seinen Zusagen alles beruht. Und das sollte die richtige Haltung sein in der Umgang mit der Souveränität Gottes, genauso im Gebet. Wenn wir wissen, Gott ist souverän, dann dürfen wir beten und ringen um die Seelen, weil wir wissen, dass egal wie widerspenstig eine Seele ist, wie sehr eine Seele kämpft gegen das Evangelium, die Macht Gottes kann diese Seele zur Umkehr bringen. Gott kann den Willen eines Menschen verändern und ja, so einwirken auf den Willen, dass jemand, der so widerspenstig ist und so ablehnend ist und kämpft gegen das Evangelium, nachher der größte Befürworter und Verbreiter des Evangeliums ist, wie wir es bei Paulus zum Beispiel sehen. Also das sollte uns ermutigen zum Gebet, dass Gott alles kann. Gott ist allmächtig und deswegen kann er auch unsere Verwandtschaft, unsere Familienangehörigen, Freunde, für die wir beten und ringen, er kann sie retten. Er steht dem Menschen nicht hilflos gegenüber und fragt sich, oh, wer will wohl kommen? Nein, er ist allmächtig und er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Und weil er dem Menschen nicht hilflos gegenübersteht, kommt er zu seinem Ziel. Und das soll uns ermutigen im Gebet. Dieses Prinzip, er wirkt das Wollen und das Vollbringen, geht eben einher mit dem Vers 12. Verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Das heißt, dass wir diese Errettung verwirklichen. Was heißt das verwirklichen? Das sagt Paulus ja zu Gläubigen. Das heißt konkret, dass die Errettung, die wir geschenkt bekommen haben, auch Realität wird in unserem praktischen Leben. Dass sie sich auswirkt in unserem praktischen Leben und dass wir danach bestrebt sind, in der Heiligung zu wachsen, im Dienst für den Herrn zu wachsen. Und das aber immer in dem Bewusstsein, Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, wir geben uns ihm hin, wir stellen uns ihm zur Verfügung, im Wissen, wir sind vollkommen abhängig von ihm. Er wirkt es. Und wenn wir einfach meinen, wir kommen in der Heiligung nicht schnell genug voran, wir machen Rückschritte, wir kommen nicht weiter im Glauben, dann dürfen wir ihm das im Gebet sagen, dürfen uns ihm hinlegen, dürfen sagen, Herr, verändere mich, erfülle deine Verheißung an mir, dass du mich dazu bestimmt hast, dass ich Frucht bringen soll. Du hast es versprochen, Herr, ich möchte dich bitten, erfülle du dein Versprechen. Du bist glaubwürdig, du wirst es auch tun, darauf vertraue ich. In diesem Sinne sollen wir auch mit Gott kämpfen. Ja, wie Jakob mit Gott gekämpft hat, kämpfen in dem Sinne, dass wir sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. In Epheser 2, Vers 10, und genau in diesem Abschnitt geht es ja um die Errettung aus Gnade, wenn wir die Verse davor noch betrachten. In Vers 10 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch hier sehen wir, dass die Werke, in denen wir wandeln, nicht aus unserem Gutdünken herauskommen, sondern es sind Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Und da er sie bereitet hat und uns dafür bestimmt hat, dass wir in diesen Werken wandeln, gibt es bei Gott keinen Arbeitslosen. Ja. Es ist nicht so, dass jemand sagen kann, Gott hat für mich gar keine Werke vorbereitet. Er hat sie jedem einzelnen Gläubigen vorbereitet. Jeder einzelne Gläubige ist berufen, im Dienst des Herrn zu stehen und darin zu wandeln. Und deswegen stimmt diese Aussage einfach nicht, dass es keine Arbeit gibt. Ja, der Jesus sagt ausdrücklich, wo es um die Ernte geht, es sind wenige der Arbeiter. Es ist vielmehr so, dass es viel zu tun gibt, aber zu wenige arbeiten. Das ist die Realität. Und wenn man sich fragt, ja, was könnte ich denn tun für den Herrn, ist es auf keinen Fall so, dass es nichts zu tun gibt, sondern er hat Arbeit für jeden Einzelnen. Und es ist wichtig, dass wir uns eben nach ihm ausstrecken, in dem Bewusstsein, er möchte uns tatsächlich gebrauchen. Er möchte das tun. Und da sollen wir vertrauen und glauben. Und hier ist dann Glaube im Spiel. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir müssen glauben, dass es tatsächlich so ist. Dass auch wenn wir 10 Jahre lang vielleicht gläubig sind und das Gefühl haben, wir sind unnütz gewesen, diese 10 Jahre, dann müssen wir glauben, Gott hat Arbeit für uns. Es muss nicht so weitergehen wie in den letzten 10 Jahren, sondern es kann ganz anders weitergehen. Nämlich so, dass der Name des Herrn verherrlicht wird und wir ein Segen sind für viele. Was ist die Grundlage für all das? Was ist die Grundlage für unsere Errettung, für unser Heil, für unseren Dienst, für den Herrn? Die Grundlage, sagt uns der Hebräerbrief, ist das Opfer des Herrn Jesus. Das heißt, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Hebräer 10, Vers 14. Alles, was wir sind und alles, was wir tun, tun wir auf Grundlage des vollkommenen Opfers des Herrn Jesus. Er hat uns mit einem einzigen Opfer für immer vollendet, sagt uns die Bibel. Das heißt, durch ein einziges Opfer werden wir gerettet. Wir werden also gerettet allein durch das, was für uns geschehen ist und durch nichts, was wir selbst tun oder getan haben. Sondern allein das, was der Herr Jesus für uns getan hat, ist die Grundlage unseres Heils. Manche meinen, ja, das ist zwar die Grundlage der Errettung, aber zusätzlich unser Bußgebet, zusätzlich unsere Lebensübergabe, zusätzlich ja dieses oder jenes, was ich tun muss, um gerettet zu werden, das ist aber nicht richtig, sondern allein das Opfer Jesu, allein das, was der Herr für uns getan hat, das rettet uns. Und wir sind aufgefordert, uns darauf zu stützen, darauf zu vertrauen, allein auf das zu vertrauen, was für uns geschehen ist. Diese Errettung geschieht eben nicht durch uns, sondern sie ist für uns geschehen und sie ist vor 2000 Jahren geschehen, als wir nicht dabei waren, als wir den Herrn Jesus nicht ermutigen konnten, ans Kreuz zu gehen. Wir konnten ihn auch nicht hindern, wir haben noch nicht existiert. Es ist für uns geschehen und das ist die Grundlage unseres Heils. Wenn natürlich Gott anfängt zu wirken im Leben eines Menschen, dann wird derjenige natürlich das Bedürfnis haben, Buße zu tun. Und es ist auch richtig, das sagt ja die Bibel. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Sünden bekennen, wir sollen sie dem Herrn bringen. Das alles sollen wir tun. Aber was uns rettet, das ist wichtig, das zu wissen, ist allein, was der Herr Jesus für uns getan hat. Wenn wir darauf vertrauen, im Bewusstsein natürlich, dass wir Sünder sind, dass wir uns selbst nicht helfen können, dass wir hilflos verloren sind, wenn wir uns darauf stützen, dann sind wir gerettet. Und das kann auch passieren, ohne dass wir überhaupt ein Gebet laut beten. Es kann sein, dass wir in einer Predigt das Evangelium hören und dass wir in unserem Herzen uns Christus zuwenden, dass wir in unserem Herzen sagen, diese Erlösung, die brauche ich. Das, was der Herr für mich getan hat, das brauche ich allein. Darauf will ich fortan vertrauen. Ja, mir tun meine Sünden leid, die ich getan habe. Dass es alles im Herzen geschieht, wenn man eine Predigt hört und dass man im Herzen zu Christus kommt und sich auf dieses Werk stützt. Und so sehen wir, dass allein das, was für uns geschehen ist, die Grundlage unseres Heils ist und nichts, was wir selbst etwa getan haben oder tun. Manche fragen sich, habe ich mich auch wirklich richtig bekehrt? Aber die Frage ist nicht, habe ich mich wirklich richtig bekehrt? Die Frage ist, glaube ich jetzt in diesem Moment, dass Christus für mich gestorben ist? Glaube ich, dass er alles Nötige getan hat, um mich zu erretten? Die Frage, habe ich mich richtig bekehrt, zielt darauf hin, habe ich etwas richtig gemacht? Aber es geht nicht darum, ob ich etwas richtig oder falsch gemacht habe, sondern darum, dass ich alles falsch gemacht habe und Christus alles richtig gemacht hat. Er hat ein vollkommenes Werk vollbracht. Er hing dort am Kreuz für dich, er litt für dich, er starb für dich, er nahm deine Schuld und Sünde auf sich, um dich zu erlösen, um an deine Stelle zu gehen, um ja dort zu hängen, wo du hättest hängen müssen. Dort hing der Herr Jesus, er hat das Gericht ertragen, das wir verdient hätten. Und wir wissen, wir haben das ewige Gericht verdient. Also darum geht es, dieses vollkommene Opfer. Und wenn wir lesen über dieses vollkommene Opfer, dann dürfen wir wissen, das reicht aus. Es ist so wertvoll, es ist so unendlich wertvoll, dass es reicht für all unsere Verbrechen und Sünden, für all unseren Unglauben, für all das Böse, was wir getan und gedacht haben, für die mangelnde Wertschätzung Gott gegenüber. Für all das reicht dieses vollkommene Opfer aus. Und was wir weiterhin lesen über dieses Opfer, und das ist jetzt wichtig für unsere Heiligung: Er hat die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Welche sind die, die geheiligt werden? Das sind die, die zum Glauben an dieses Opfer gefunden haben. Das sind die Heiligen. Die Bibel nennt sie Heilige. Die Gläubigen werden auch Heilige genannt. Die befinden sich in einem fortlaufenden Prozess der Heiligung. Die werden geheiligt. Das passiert jetzt in diesem Moment. Wird jeder von euch, der ein wahrer Gläubiger ist, geheiligt, wirkt Gott die Heiligung in unserem Leben. Und diejenigen, die sich in diesem Prozess befinden, sind aber für immer vollendet, heißt es hier. Und das ist wichtig, das zu wissen, dass das Opfer Jesu uns vollkommen gemacht hat, uns zu Fülle gebracht hat, uns vollendet hat für immer. Stellungsmäßig sind wir also perfekt. Wenn Gott auf uns schaut, schaut er nicht auf unsere Verbrechen und Sünden, sondern er schaut auf das, was er aus uns gemacht hat, auf die Vollkommenheit Christi, auf die Gerechtigkeit Christi, die wir umsonst geschenkt bekommen haben. Wir sind sozusagen in Christus und Gott sieht uns in Christus. Und in Christus sind wir annehmbar vor Gott. Haben wir keine Sünde, haben wir kein Verbrechen, haben wir die Gerechtigkeit Gottes und die gefällt Gott. Wir gefallen also Gott in Christus. Wir sind für immer vollendet und deswegen im Gericht gibt es überhaupt nichts, was gegen uns vorgebracht werden kann, um uns zu verdammen oder zu verurteilen, weil das Problem der Sünde hat Christus gelöst. Wir sind für immer vollendet. Und das dürfen wir wissen, wenn wir uns fragen, werden wir von Gott angenommen? Wir werden angenommen auf der Grundlage dieses vollkommenen Opfers. Dann haben wir aber auch den praktischen Wandel. Und das ist wieder die Aussage, welche geheiligt werden. In der Praxis entspricht das, was wir tun, nicht dieser schönen Stellung, in der wir uns befinden. Wir sind aufgefordert, dass wir in der Praxis immer mehr dem ähnlich werden, was unsere Stellung schon ist. In der Stellung sind wir vollkommen, wir sollen in der Praxis wachsen und danach streben. Nach dieser Vollkommenheit, nach dieser Heiligkeit streben, das auch in der Praxis auszuleben. Und das wird ja sehr gerne zusammengefasst von Theologen mit der Aussage, werde, was du bist. Ja, wir sollen das werden, was wir schon sind. Wir sind geheiligt, wir sind vollkommen, wir sind für immer vollendet und das sollen wir werden. Ja, das sollen wir werden im praktischen Wandel. Das heißt, wenn wir Mangel an unserem praktischen Wandel entdecken, heißt das nicht, wir sind nicht gerettet. Es heißt aber, dass der Weg, bis wir unserer Stellung entsprechen, noch ein weiter ist. Und Paulus selbst sagt von sich, er ist noch nicht vollendet im praktischen Wandel. Das heißt, nicht mal Paulus hat das erreicht. Und wir sehen in der Bibel, dass wir das niemals erreichen werden, während wir hier auf dieser Erde sind. Wir werden erst vollkommen sein, auch vom Leib her, wenn wir einen neuen Leib bekommen und bei Christus sind. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber das heißt auch, dass wir jetzt nicht sagen, ja gut, ich werde niemals vollkommen sein, also gebe ich mich zufrieden mit dem, was jetzt gerade so der Fall ist. Ich habe schon das gelernt, dieses gelernt, da gedient, hier gedient und da habe ich einen Dienst. Das reicht eigentlich aus, dass es so weitergeht wie bisher. das ist nicht, was uns die Bibel sagt, sondern wir sollten niemals zufrieden sein mit dem Zustand, in dem wir sind. Niemals, solange wir hier auf dieser Erde sind, sondern stets danach streben, weiter in der Heiligung zu wachsen. Diese Tatsache, dass Gott die Ehre gebührt, sollte natürlich auch eine ganz praktische Folge haben für unseren Wandel, für unseren Dienst. Und zwar Demut. Ich habe es schon angesprochen, 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Das ist eine sehr schöne Aussage, die das alles zusammenfasst. Wer gibt dir den Vorzug? Ja, können wir beantworten. Wer gibt uns den Vorzug? Wenn wir etwas haben, was andere nicht haben, sei es rettenden Glauben, sei es ja ein Dienst im Segen, haben wir es Gott zu verdanken. Was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Alles Gute haben wir Gott zu verdanken und nicht uns selbst. Alles Schlechte ist aus unserem eigenen Mist gewachsen, kann man sagen. Ja, da sind wir selbst verantwortlich für das Schlechte und Böse, was aus unserem Leben so hervorkommt oder was passiert in unserem Leben oder was wir tun. Da haben wir die Verantwortung. Aber alles Gute haben wir dem Herrn zu verdanken. Und deswegen gilt die Aussage, wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen. Und deswegen können wir mal nicht sagen, wenn wir vor Gott stehen, ich bin hier, ja, weil ich im Gegensatz zu meinem Nachbarn glauben wollte. Ja. Nein, auch da gilt, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Und wir wissen, dass auch der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Das ist genau diese Stelle, Epheser 2, ab Vers 8, wo das zum Ausdruck kommt. Wir haben es dem Herrn zu verdanken. Wir haben es empfangen. Und deswegen haben wir keinen Grund, uns zu rühmen. Wir können uns nichts und dürfen uns nichts selbst zuschreiben. Zieht sich auf die Errettung und auf den Dienst für den Herrn, dass wir demütig bleiben, dass wir demütig ihm nachfolgen und uns nicht etwa rühmen. Ja, so viel zu diesem Thema, die Kronen, dass wir alles ihm zu verdanken haben, dass wir ihm die Ehre dafür geben, dass Gott alle Ehre gebührt. Wenn auch das ja uns jetzt, ja, solange wir hier auf dieser Erde sind, nicht vollkommen klar ist, da wir in unserer Erkenntnis beschränkt sind, wissen wir, wenn wir mal vor dem Thron Gottes sind und ihn sehen in seiner Majestät und Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, wenn wir da mal sind, spätestens dann wird es uns klar sein. Und deswegen diese Ältesten, sie staunen über die Majestät Gottes, über die Herrlichkeit Gottes und können nicht anders als diese Kronen vor ihm niederwerfen. Wenn wir zurückkommen jetzt zu Versen 10 und 11. Das sehen wir dann in Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Wir sehen hier einen weiteren Grund, warum er angebetet wird, ist nämlich, dass er der Schöpfer ist. Und das steht ja sehr im Vordergrund in diesem Kapitel 4. Der Schöpfer wird angebetet, Anbetung des Schöpfers und des Erhalters. Also er hat dieses Universum in die Existenz, ins Dasein gerufen und er erhält auch das Universum. Wenn er aufhören würde, das Universum zu erhalten, würde alles in sich zusammenbrechen und würde aufhören zu existieren. Es wird durch seine Kraft und Macht erhalten. Und deswegen heißt auch in Psalm 33, Verse 9 bis 10, die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Ja. Weil er eben der Schöpfer ist, er hat nur sprechen müssen, er hat gesprochen, es geschah. Er gebot und es stand da. Er muss nur gebieten, er muss nur sprechen und schon erschafft er dieses Universum, ist er dieser mächtige Schöpfer, dieser anbetungswürdige Schöpfer. Und das heißt natürlich auch für uns, wir sind von ihm geschaffen worden. Er hat uns erschaffen, wir sind seine Geschöpfe Und das ist auch ein Grund, ihn zu fürchten. Deswegen heißt es hier, die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er alles erschaffen hat und alles erhält, hängt natürlich alles an ihm. Es liegt alles an seiner Kraft und Majestät, eben ob es weiterhin existiert. Es heißt natürlich auch, er hat das Recht über seine Schöpfung. Er hat das Recht, die Schöpfung zu richten. Er hat das Recht, ja, das zu tun, was wir alles jetzt in der Offenbarung betrachten werden, nämlich diese Erde zu richten. Und weil das der Fall ist, weil er den Lebensodem gibt und auch wieder wegnimmt, weil das der Fall ist, sollen alle ihn fürchten. So in Psalm 104, Vers 29. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Ja, es ist eine große Dummheit, kann man sagen, gegen den Schöpfer zu kämpfen, gegen denjenigen zu kämpfen, der uns erschaffen hat. Es gibt keine größere Dummheit, als genau das zu tun, aber genau das tut die Welt im Allgemeinen. Aber nimmt er den Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Das ist eine allgemeine Aussage über die Schöpfung, auch über die Tierwelt, aber er hat auch Macht über den Menschen, den er geschaffen hat. Deswegen heißt es im ersten Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 11, Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Ja, ihm gebührt alles. Dein, o Herr, ist die Majestät, die Gewalt, die Herrlichkeit, der Glanz, der Ruhm, wie es hier heißt. Alle Ehre gebührt ihm. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, gehört Gott. Ja, und ihm gehört auch das Reich, unabhängig von welchem Reich wir jetzt sprechen. Er ist letztendlich der Herrscher über alles. Und das ist auch ein Grund, ihn eben anzubeten, ihn zu loben und ihn zu preisen. Und ich möchte jetzt noch eingehen auf die verschiedenen Begriffe, die in der Offenbarung erwähnt werden, nämlich Herrlichkeit, Ehre, Dank, Macht. Heute wird es aber nur für einen davon reichen, den wollen wir aber betrachten, nämlich Herrlichkeit. Das heißt hier, jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie bringen ihm also Herrlichkeit und Ehre und Dank dar. Was bedeutet eigentlich dieses Herrlichkeit? Wir finden es ja immer wieder in der Bibel, dass von der Herrlichkeit die Rede ist. Im Griechischen ist das Wort Doxa. Ihr kennt vielleicht den Begriff Doxologie. Von Doxa. In dem Hebräischen ist es oft das Wort Kabot, aber ja, nicht immer. Was ja auch so etwas wie Ehre heißt. Und Herrlichkeit kann zum Beispiel stehen für einfach für Menge und Reichtum. Ja, die Herrlichkeit eines Königs zum Beispiel. Ja, einfach Menge für Reichtum. Es kann auch stehen für Ehre, Würde, Ruhm. So wird es auch oft gebraucht. Gott gebührt die Ehre, er ist würdig, ihm gebührt der Ruhm. Wird natürlich auch für Menschen in bestimmten Stellungen gebraucht. Und natürlich Herrlichkeit, wie wir es kennen und gebrauchen. Dann auch für Glanz und Majestät. Ja, der Lichtglanz Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Die zeigt sich ja zum Beispiel im Alten Testament sehr oft durch die Schechina. Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Also tatsächlich mit Glanz, so dass man bildlich sich vorstellen kann, was die Herrlichkeit Gottes ist. Dann wird die Herrlichkeit auch verwendet für die wunderbaren und vollkommenen Eigenschaften Gottes. Und der Herr Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, indem wir Jesus kennenlernen, indem wir sein Handeln sehen, indem wir seine Worte betrachten, sehen wir die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist ja eins mit Gott. Gleichzeitig wird aber gesagt, durch ihn wird die Herrlichkeit in diese Welt ausgestrahlt sozusagen. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und dann auch das, was die Gläubigen in Zukunft erwartet. Ja, man spricht davon, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit sind. Auch das wird Herrlichkeit genannt. Und wir haben hier eine sehr schöne Aussage des Herrn Jesus in Johannes 17, Vers 24, wo er zum Vater betet im hohepriesterlichen Gebet. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, das ist der Wunsch des Herrn Jesus und ich finde, das ist ein sehr eindrücklicher Wunsch, weil hier zum Ausdruck kommt, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Ja, es ist der Wunsch des Herrn Jesus, dass wir bei ihm sein sollen. Und manchmal denken wir ja, wir sind so unwürdige Geschöpfe. Wie kann der Herr Jesus wünschen, dass wir bei ihm sind? Da gilt aber wieder das zu beachten, was wir von der Stellung her sind, dass wir zu Fülle gebracht sind, vollkommen sind, geheiligt sind und so Gott wohlgefällig sind und annehmbar sind vor Gott. Dass ja wir annehmbar gemacht worden sind und deswegen ist dieser Wunsch ein ganz ehrlich gemeinter, ein ehrlicher Wunsch. Und wenn wir das wissen, der Herr Jesus sehnt sich nach uns, dann darf uns auch das motivieren, dass wir uns nach ihm sehnen, dass wir wirklich uns sehnen, bei ihm in der Herrlichkeit zu sein und seine Herrlichkeit zu schauen. Die Bibel sagt uns ja, dass wir durch das Wort Gottes, durch das Beschäftigen mit dem Wort und mit dem Herrn Jesus eben durch das Wort, dass wir da verändert werden durch den Heiligen Geist, dass wir Christus ähnlicher werden und ja, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dass also diese Herrlichkeit, zum einen wir diese Herrlichkeit erkennen durch das Wort und dass diese Herrlichkeit eben auch durch uns in diese Welt sozusagen getragen werden darf, weil wir von Christus dazu beauftragt sind, eben Lichter in dieser Welt zu sein und dass auch andere diese Herrlichkeit somit sehen dürfen. Wenn wir aber auch wissen, dass wir im Glauben die Herrlichkeit des Herrn schauen dürfen und dass wir darin wachsen dürfen und zunehmen dürfen, wissen wir doch, es wird noch ganz anders sein, wenn wir ihm gegenüberstehen und wenn wir ihn sehen dürfen, seine Herrlichkeit sehen, wie der Jesus sagt, die du mir gegeben hast, das wird noch ein ganz anderes Erleben sein, auf das wir uns freuen dürfen. Jetzt haben wir eine Vorahnung von dem, was uns erwartet durch den Glauben und durch sein Wirken an uns, haben wir eine Vorahnung davon, aber wie es dann tatsächlich sein wird, ja, das wird überschwänglich sein, das wird so sein, ja, dass wir keine Worte finden. Und ich denke, die Bibel drückt es ja auch mit wenigen Worten aus, das, was in Zukunft kommt, weil es wahrscheinlich einfach sehr schwer ist zu beschreiben, sodass wir es als Menschen, auch wenn wir den Glauben haben, auch wenn wir den Heiligen Geist haben, uns schwer tun, das wirklich zu verstehen. Und ja, das Schöne ist, dass wir das erleben dürfen. Es wird schöner und besser sein als alles, was wir je erlebt haben mit dem Herrn, was wir je erkannt haben von ihm und darauf dürfen wir uns freuen. Und das darf auch jetzt schon die Grundlage sein, dass wir ihn loben und preisen und anbeten und wirklich zu wahren Anbetern Gottes werden. Vielen Dank.